Guten Morgen. Ich möchte ein wenig an den letzten Impulsgottesdienst heute anknüpfen. Und nicht auf Kabeln rumstehen, das mag ich nicht so. Ja, also für mich war in dem Impulsgottesdienst einfach so präsent, stark spürbar, dass Gott einfach ein Gott ist, der retten will, der befreien will, der heilen will. Und ja, der nahe ist, der unmittelbar ist, der in Gemeinschaft leben will mit uns. Und ich meine, die Bibel, die ist so voll von Stellen, die davon reden, wie Gottes Güte zu uns Menschen ist. Und vielleicht fallen mir spontan ein paar ein. Ich meine, da ist, Berge werden hinfallen, Hügel weichen, aber meine Gnade, die wird bleiben. Oder wenn man die Psalmen durchschaut, die sind so voll von Zeugnissen von Menschen, die einfach die Güte von Gott erlebt haben und gemerkt, okay, das ist ein Gott, der meint es echt gut mit uns. Der will uns heilen, befreien. Der hat eine hoffnungsvolle Zukunft für uns vorbereitet. Und ich glaube, das ist gut und das ist wichtig, dass wir Gott sehen auf die Art und Weise, dass wir wirklich mehr und mehr sehen und schätzen lernen, was von der Liebe er zu uns hat. Und aus dem Kennen von Gott Umstände verstehen lernen, die um uns herum passieren. Weil Gott hat auch zugesagt, er wird alles zum Guten hinführen. Die ihn lieben, denen werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Ich möchte mal zu Anfang eine Geschichte lesen aus 2. Könige 5. Das war 2. Könige 5, 1 bis 14 lese ich mal vor. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe Sieg vor Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte: Bin ich Gott, der die Macht hat zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte: Siehe, Ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen. Und er wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abner und Pappa die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat: Bade, und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Den Mann, den Elia gesehen hat, im Impulsgottesdienst, der im Loch sitzt und auf Hilfe wartet. Die Geschichte, die hat mich stark an die Geschichte hier erinnert, von Naaman. Weil da hat er unbedingt einen Willen, der wollte rein werden. Ich habe mal so grob überschlagen, was der an Wert mitgebracht hat. Das waren ungefähr 10 Millionen, so in unserem heutigen Wert für Edelmetall, was er da mitgeschleift hat. Also der wollte sich das richtig was kosten lassen, seine Befreiung, frei zu werden von der Krankheit. Das war jetzt nicht so, ja, probieren wir es mal, aber juckt mich. Nee, war ihm wichtig. Er wollte richtig was investieren. Aber es kam nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Plötzlich kam da eine Anweisung, die hat Demut verlangt. Was, in den dreckigen Fluss? Der Jordan, der ist immer dreckig. Habt ihr schon mal ein Bild gesehen vom Jordan mit klarem Wasser? Ich irgendwie immer nur so von einem braunen Bach. Ich kann mir vorstellen, das war damals auch schon so. Der hat schon seine Gründe gehabt, warum das keine gute Idee fand. Materiell, es durfte was kosten. Er hatte seine Vorstellung, was er investieren möchte dafür, für seine Reinheit, dafür frei zu werden. Aber Demut, das war zu viel verlangt. Das war nicht in seinem Kalkül drin, so nee, da hört's auf. An seiner Würde, die er sich selber aufgebaut hat, als der große Heeroberstand, der hält er fest. Die ist ihm mehr wert als seine Gesundheit. Mehr wert als Heilung, als Wiederherstellung. Es gibt eine Stelle, da drin heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und ich glaube oft, dass es für uns persönlich genau der Punkt ist, der im Weg steht, um Gott tiefer zu erleben, um weiter Freiheit zu erleben. Hochmut, dass wir unsere eigene Vorstellung haben, wie die Dinge zu laufen haben, wie wir frei werden sollten oder auf welche Art und Weise Gott zu uns reden soll. Und wir haben da unsere Vorstellung, unseren Tunnelblick, und außerhalb von dem wird es ganz schwierig, vor Gott an uns ranzukommen. Dann heißt, etwas Großes wird schon doch tun, sagt dann sein Diener ihm. Ja, wenn er was Großes von dir verlangt hätte, irgendein hochaufwendiges und teures Ritual und weiß ich was alles, das hätte ich alles getan. Aber warum nicht, wenn es was Einfaches ist, was Simples ist? Und ich glaube, so ein Muster lässt sich doch immer wieder im eigenen Leben wiedererkennen. So, wir suchen nach irgendwas Großem, das jetzt den neuen Erfolg bringen soll und dass jetzt endlich sich was ändert und wir da richtig was reißen wollen und jetzt soll sich eben gleich alles aufs Mal ändern und vielleicht von Gewohnheiten oder von was auch immer, und wir scheitern wieder und wieder und merken, ich schaffe das doch nicht. Aber ist denn die Demut im Herz da, dass ich mal was Kleines ändern darf? Sehen wir schon Wert in einem kleinen Schritt auf ein gutes Ziel hin? Oder ist alles, was nicht ein Riesenschritt ist und was nicht ein Riesenerfolg ist, okay, das interessiert mich schon gar nicht. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir sehr, sehr lange an dem Platz stehen bleiben, wo wir sind. Wenn ich den Wert nicht sehe, irgendwo heißt es doch, es sind Propheten oder irgendwo, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Wenn jeder Tag ein kleiner Schritt ist, näher zum Herz von Gott hin, und jeden Tag ein Wunsch in deinem Herzen, ich möchte näher zu Gott kommen, der kleinste Schritt dazu, das kleinste bisschen mehr an Gemeinschaft mit ihm, der schon wertvoll ist und du dich schon darüber freust. Du hast keine Vorstellung, wo du in einem Jahr sein wirst. Ich habe es auch nicht so ganz, weil ich ertappe mich selber andauernd wieder bei dem, dass ich nach Großem suche und Kleines veracht und nicht so wirklich Hand in Hand gehe mit Gott, mit dem, dass er mich kleine Schritte, die für mich sogar gangbar sind, führen will und nur nach irgendwas Großem suche und dann wird sich alles ändern. Und nein, tatsächlich tut sich's nicht, weil der Tag kommt meistens nie. Weiß ich so, wenn, keine Ahnung, wenn ein Problem hat mit Ordnung und sein eigenes Haus sieht aus wie eine Müllhalde, wenn man auf den Tag wartet, wenn man alles aufräumt aufs Mal, der wird wahrscheinlich nicht kommen, aber vielleicht mal einfach einen Staubsauger zu nehmen, mal ein Zimmer zu saugen oder mal eine Kommode freizuräumen von dem ganzen Krempel drauf, das ist vielleicht machbar. Um nächsten Tag vielleicht das nächste Ding. Das ist so ein praktisches Beispiel. Aber ich denke, genauso ist es in unserem Innern drin. Das sind kleine Dinge und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass Gott die auch offenbart, da wenn die Demut in unseren Herzen drin ist, wirklich hören zu wollen, da wird man plötzlich viel mehr hören können von dem, was Gott sagt. Hey, schau mal, hier ist der nächste kleine Schritt, hier geht's weiter. Siebenmal soll er sich hier untertauchen, den dreckigen Fluss. Sieben, das ist so die Zahl von Vollkommenheit, die man in der Bibel immer wieder entdeckt. So die Vollzahl. Und irgendwo hat jemand mal so die Aussage gemacht, wenn wir viel zu bringen haben und viel haben, dann kann Gott ganz wenig draus machen. Wenn wir wenig selber haben, das wir mitbringen, so ein eigenem zu Gott hin, dann kann er schon ganz schön viel draus machen. Und da, wenn wir nichts mehr selber zu bringen haben, dann kann er alles draus machen. So unsere eigenen Vorstellungen, unser Festhalten an Dingen, die wir lieben, das sind genau die Dinge, die Gott im Weg stehen, sich auszubreiten im Leben drin, die Gott im Weg stehen, sich zu verherrlichen, seine Schönheit zu zeigen. In Briefen drin heißt es auch, haltet euch für gestorben. Also so, da wenn ich ans Kreuz komme und sage so, okay, ich nehme das an, dann heißt ja, dann ist was Neues entstanden. Das Alte ist vergangen, das Alte ist gestorben, der alte Mensch, es ist ein Neuer entstanden. Aber das bleibt ein Prinzip für jeden Tag. Genau an die Realität glauben, dass so was Neues entstanden ist. Auf das neue Vertrauen, was Gott da geschaffen hat. In die Ruhe zu kommen. Es gibt einen Vers, ein sehr bekannter Vers im Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Jahwe, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Da geht es um das Volk Israel, darum, dass auch er ihnen Gnade zeigen wollte, für sie ihre Zukunft vorbereitet hatte. Aber sie waren dafür nicht bereit. Sie hatten ihre eigenen Pläne, ihre eigene Vision, die wollten ihr eigenes Ding machen, wollten sich selber irgendwie in Sicherheit bringen. Obwohl Gott ihnen gesagt hat, hey, bleibt genau da, wo ihr seid und ich kümmere mich um euch. Und dem haben sie aber nicht vertraut. So, nee, wir machen unser eigenes Ding und sind so ins Unheil gelaufen. Haben sich große Schmerzen zugefügt. Oder wie Jesus voller Trauer über Jerusalem ausruft, Jerusalem, die du da tötest, die Propheten, ich habe dich wie eine Glucke, Ich weiß nicht, kennt ihr eine Glucke mit ihren Jungen? Wir hatten immer welche daheim. Ich kenne das gut. Wenn sie nur irgendwie einen Vogel oben fliegen sieht oder so, dann ruft sie und die kommen alle unter die Flügel runter. Und genauso beschreibt es Jesus, ich habe euch gerufen wie eine Glucke. Ich wollte euch in Sicherheit bringen. Ich wollte euch Ruhe geben, Sicherheit, Schutz, aber ihr habt nicht gewollt. Niemand zwingt dich dazu zu der Ruhe in Gott. Niemand zwingt dich dazu, deine eigenen Pläne, deine eigene Mission und Vision, die du hier verfolgst, zu verlassen und dich auf Gottes Idee einzulassen. Niemand zwingt dich. Gott macht dir ein Angebot. Wie eine Glucke, die ruft, hey, komm her. Ich habe auch noch nie eine Glucke gesehen, die ihre Jungen unter die Flügel drunter zwingt. Die kommt immer freiwillig. Und das Zentrale an dem Ruf ist das Kreuz. Der Ort, wo Jesus sein Leben für unser Leben gegeben hat und einlädt und sagt so, hey, komm her, nimm das für dich an. Die Rettung, aber genauso jede Veränderung im Leben ist genau dort verankert am Kreuz, dort wo Altes sein Ende nehmen kann und neues Leben entsteht. Weil es war nicht das Ende, Jesus ist auferstanden und mit ihm gibt auch uns neues Leben und das darf sich mehr und mehr ausbreiten. Und aus dem Bild raus, das Elia da hatte mit dem Mann, der im Loch drin sitzt und da ist ein weiterer Punkt. Ich meine, Jesus will einmal uns ganz persönlich begegnen, aus seinem Wort raus, aus Dingen, die vielleicht im Alltag passieren, durch Träume. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie Gott redet, wie Gott begegnet. Aber es gibt auch eine Art und Weise, mit der wir manchmal ganz besondere Mühe haben, die anzunehmen. Und zwar dort im Bild war es doch der Mann, der in seinem Loch drin hockt und er die Erwartung hat, dass Gott ihn jetzt retten soll. Und dann kommt einer nach dem anderen vorbei von seinen Geschwistern und sagt, hey, komm, ich helfe dir hier raus, ich unterstütze dich. So, nee, ich warte auf Gott, das soll Gott selber machen. Dann kommt der Nächste und er sagt wieder, nee, das will ich nicht. Ich will das nur direkt von Gott haben. Und das ist ja gut, dass wir direkt nach Gott suchen, direkten Kontakt zu Gott suchen und nicht nur gucken, so, wo kann ich von irgendwelchen Menschen, die mir als Vorbild nehmen, von denen mitkriegen, so, das ist ein super Prediger, dem höre ich immer seine Predigten an dem orientier dich an Gott. Aber verpasst es nicht, wenn Gott dir durch Menschen begegnen will. Ich meine, wir sind doch alle nicht so recht perfekt hier, als Menschen, miteinander. Und auch da kommt die Frage nach Demut. Sind wir demütig genug, den Funken von Jesus im Gegenüber zu sehen und zu sehen, okay, da lebt doch Jesus drin. Okay, da ist vielleicht eine Schale drumherum, die manchmal ein bisschen rau ist vielleicht und wir vielleicht erstmal ein wenig Mühe haben, aber habe ich die Geduld, habe ich die Sicht, wegen dahinter zu gucken, mal zu gucken, oh, sehe ich nicht wirklich Jesus dahinter? Wenn euer Kind von Gott ist, also entdecke ich nicht hinter der Schale Jesus? Leuchtet da nicht irgendwie zumindest ein Funke raus? Ich meine, Menschen sind manchmal gut drin, das zu verstecken. Aber wenn beides ein bisschen zunimmt, wir ein bisschen mehr von dem Licht rauslassen von Jesus und wir ein bisschen aufmerksamer werden, es im anderen zu sehen, dann verstärkt sich das doch gegenseitig. Dann sehen wir es doch und dann können wir es doch dem anderen sagen, so, hey, ich sehe in dir was. Und es ermutigt den anderen wieder, mehr von dem Licht von Jesus scheinen zu lassen. Dann mal im Galater 2, Vers 20 steht, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich glaube, das so für uns selber anzunehmen, das fällt uns gar nicht so schwer. So, ja, das zu proklamieren, ja, Jesus lebt in mir. Und das ist gut, das ist richtig. Aber kann ich das auch von anderen nehmen? Jesus lebt in dir. Jesus lebt in dir drin. Vielleicht gerade im Angesicht von Fehlern, von was, wo ich denke, so, ich sehe da erstmal nicht so viel. Bleibe ich an dem Glauben dann, okay, ich glaube dann, dass auch Jesus in dir lebt. Ich halte es dir auf jeden Fall mal zugute. Du bekennst dich zu Jesus und ich glaube, dass Jesus in dir lebt. Oder Jesus ist in deinem Bruder, deiner Schwester drin. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Suche ich danach, das im anderen zu entdecken. Wow, neben mir, da sitzt jemand hier in der Gemeinde, der zur gleichen Herrlichkeit bestimmt, in eine Ewigkeit mit Gott, so wie ich. Ist das nicht was, das tief verbindet? Wenn wir da einen Blick entwickeln dafür und eine Sicht entwickeln und nicht nur so, okay, das ist der gleiche wie letzten Sonntag auch schon und so viel verändert hat sich nicht. Doch, da hat sich eine Menge verändert. Er hat eine Zukunft, er hat eine Herrlichkeit vor sich. Da ist ein unfassbarer Unterschied. Da lebt ein unfassbarer Wert in ihm. Gott lebt mit seinem Geist in ihm drin. Oder im 1. Korinther 12, wie da die Gemeinde beschrieben wird als ein Körper. Der Leib von Jesus, der sich zusammenfügt aus verschiedenen Gliedern. Sehe ich das im Gegenüber in der Gemeinde? Ob jetzt unter uns hier oder genauso vielleicht in Gemeinden anderswo, die noch komischer sind als wir und noch eigenartiger zum mit denen klarkommen. Oder wie auch immer was wir von Blick haben auf Andersartigkeit. Sehen wir das bei denen auch so? Okay, das ist ja ein gleiches Körperteil von mir. Okay, wenn wir die linke Hand sind, sind die vielleicht die rechte? Oder selbst ein kleiner Zeh ist nicht zu verachten. Also spätestens, wenn man sich ihn anstößt, dann ist man sicher, wo der eigentlich so platziert ist. Und das gut ist, wenn es dem gut geht. Eine andere Stelle wie im 2. Korinther 5, 16, das heißt, wir kennen nun niemand mehr nach dem Fleisch. So, natürlich sind wir noch alle irgendwie Menschen, wo irgendwie irgendwas wiedererkennbar ist, dass da nicht so alles perfekt ist und so. Klar, wir können da ganz klar unseren Blick drauf richten. Wir können den ganzen Tag nur Fehler sehen im Gegenüber. Wir werden immer was finden, über das wir uns aufregen können beim anderen, über das wir uns tierisch ärgern können. Jeder Tag ist eine super Gelegenheit dazu. Aber im Endeffekt ist es eine Entscheidung, nach was ich suche, und das werde ich auch finden. Und hier heißt der Vers, wir erkennen nun, wir richten da gar nicht mal so unseren Blick drauf, auf das Äußerliche, sondern wir schauen tiefer nach dem Neuen, das Jesus gemacht hat. Eine schöne Stelle finde ich auch im Römer 1, Vers 11 bis 12. Da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom, deswegen heißt der Brief auch Römer, und die hat er noch nie gesehen selber. Da wollte sie aber unbedingt besuchen gehen, weil er einfach ein tiefes Verlangen hat, die selber persönlich kennenzulernen. Und Paulus war jemand, der ganz, ganz tiefe Offenbarung hatte von Jesus. Der hatte ganz tiefe Begegnungen mit Jesus schon selber gehabt. Ich meine, schon vor sich bekehrt hat, das ist uns genauer beschrieben. Dann gibt es Sachen, die sind uns nicht wirklich so genau beschrieben, nur so ein bisschen, dass Jesus das ganze Evangelium ihm einfach durch Visionen erklärt hat. Dass er da entrückt war bei Gott und Dinge gesehen hat, die er nicht aussprechen darf. Also da hatte unfassbar tiefe Begegnungen mit Gott. Und hier schreibt er einfach zu normalen anderen Mitchristen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Okay, das kann man ja verstehen. Ja, er hatte die große Vision von Gott, hatte da so viel empfangen hat von Gott. Klar, der will dorthin gehen und will die Leute dort ein bisschen ermutigen, will denen was mitgeben. Aber schaut mal, wie es weitergeht. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Sowohl euren als meinen. Schaut mal. Er, obwohl er so tiefe Begegnungen mit Gott hatte, sagt so, ich schätze euch sehr, ihr Brüder, ich habe euch zwar noch nie kennengelernt, noch nie persönlich gesehen, aber ich weiß, dass Jesus in euch lebt und deswegen weiß ich, dass ich von euch unfassbar profitieren kann. Und hier, dass ich getröstet werden kann, dass ich Hoffnung finden kann in der Begegnung mit euch, dass ich da Trost finden kann. Wie viel mehr gilt es dann für euch? Was ist denn eure, seid ihr hierher gekommen, um mitgetröstet zu werden, um ermutigt zu werden? Ja, vielleicht von Gottes Wort, ja, vielleicht vom Lobpreis, aber vielleicht von dem, der neben dir sitzt? Ist das so deine Mission, auf der du heute bist? Ermutigt zu werden, mitgetröstet zu werden, begeistert zu werden an dem gemeinsamen Glauben, in dem da neben dir sitzt, mit dem du hier sein darfst. Also ich wünsche mir das selber, das viel mehr die Sicht drauf zu haben, nicht hierher zu kommen, weil halt Sonntag ist, sondern hierher zu kommen, weil Jesus unter uns lebt und gleichzeitig Jesus in den Geschwistern lebt und ich ihm dort begegnen kann. Und ich glaube, da wird das eine gute Grundlage, so zu wirklich, dass wir uns gegenseitig wirklich ermutigen können, helfen können. So, wenn Ehrlichkeit wächst, wenn gleichzeitig Aufmerksamkeit wächst dem anderen gegenüber, wenn Demut wächst, dass wir tatsächlich auch mal was annehmen können oder überhaupt hinsehen können, hören können. Und ich glaube, das ist ein Weg, auf dem Gott uns definitiv weiterführen möchte, da wir unser Herz für aufmachen, weil ich sehe das in seinem Wort und sein Wort ist die Wahrheit. Und das wünsche ich mir für mich persönlich und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen hier, dass einfach so die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen, an Tiefe zunimmt. Dass wir viel mehr die Präsenz erleben von Jesus im Gegenüber, in der Gemeinschaft miteinander. Das wird viel verändern, das wird viel mehr Freude bringen im Miteinander. Das wird viel mehr Motivation bringen, tatsächlich aus dem Bett zu schaffen am Sonntagmorgen und herzukommen. Und da wird es gar nicht so beschwerlich sein, sondern man wird sich schon am Montag darauf freuen, so, ja, endlich, bald ist wieder Sonntag und wir werden uns wieder sehen. Oder vielleicht ist zwischendrin noch Hauskreis. Auch gut, wenn man dort einen Platz hat im Kleiderrahmen, wo man mehr Persönliches teilen kann und mehr mitteilen kann von dem, was man erlebt, von dem, was einem bedrückt, von dem, was dann einfach ist, auch der Realität mal ins Auge schauen und genau an dem Punkt anfangen miteinander. Ja, Vater, und da danke ich dir dafür, dass du ein sehr, sehr guter Gott bist, dass du uns gegenseitig als Geschenke gegeben hast, um uns zur Selbstauferbauung, dass wir uns gegenseitig ermutigen können, auferbauen können und ja, ermutigen können, wirklich auf das Ziel hinzuschauen, auf dich. Ich danke dir, dass du in uns, dass du die Hoffnung auf Herrlichkeit bist. Und die Hoffnung, die brauchen wir hier in der Welt. Wir müssen Licht sehen hinter all dem Vergänglichen, hinter all dem Kaputten. Du bist der gut ist, du bist der sehr, sehr gute Gedanken über uns hat. Und ich danke dir für den Tag heute miteinander. Und ich danke dir, dass der Gottesdienst auch nicht endet hier, sondern dass der Gottesdienst durch unser ganzes Leben durchgeht und dass die Gemeinschaft auch nicht endet, egal ob wir uns sehen oder nicht, wir sind verbunden in dir, Jesus. Das ist gut. Ich danke dir dafür.